Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis, Themenhinecht. Sanierungsfall Theater. Mehrere Häuser in unserer Region brauchen dringend eine Renovation. Warum passiert nichts? Hartnäckige Belästiger. Das kennen nicht nur Prominente, sondern auch Normalsterbliche. Was kann man dagegen machen? Und darf ein Mensch sein Leben mit einem Hungerstreik aufs Spiel setzen? Der Fall vom Hanfbauer Bernard Rappa, der seit im Gefängnis sitzt, wirft diese Frage auf. Die Antwort ist klar, aber nicht einfach. Hintergrund zum Dilemma im zweiten Teil der Sendung. Morgen soll es einen mehr oder weniger sonnigen Tag geben. 22 Grad gibt es in Bern. Ein bisschen wärmer wird es dann im Wallis. Am Mikrofon die Brigitte Mader. Nachrichten vom Tag, Michael Sali.
Der Flughafen Bern-Belp hat letztes Jahr einen Verlust von 366'000 Franken erwirtschaftet. Die Betriebsgesellschaft Alpar AG schaut auf ein schwieriges Jahr zurück. Im Linienverkehr hat die Frequenz um rund 20% zugenommen. Bei den saisonalen Ferienflügen ist sie 20% zurückgegangen. Negativ ausgewirkt haben sich besondere Aufwendungen im Bereich Sicherheit, genauer gesagt im Zusammenhang mit Terrorabwehr, die auf Mitte letztes Jahr eingeführt werden mussten. Die Alpar AG verfügt über Eigenkapital von rund 10 Millionen Franken. In der Gemeinde Weiler im Lötschental hat die BKW Energie AG heute ein Kleinwasserkraftwerk in Betrieb genommen. Es liefert rund ein Viertel vom Strombedarf von dem Walliser Bergtal, oder anders gesagt, es deckt den Strombedarf von rund 750 Haushalten ab. Der Millibach, der hier angezapft worden ist, entspringt am Gletscher oberhalb von Locheranalp. Das Werk hat 4,5 Millionen Franken gekostet. Die Gurtenbahn hat letztes Jahr etwas weniger Leute auf den Berner Hausberg geführt als im Vorjahr. Rund 840'000 sind 4% weniger als 2008. Und trotzdem schreibt die Bahn schwarze Zahlen. Die Generalversammlung von heute weist für das 2009 einen Gewinn von 33'000 Franken aus. Der Gewinn wäre noch um 14'000 Franken höher, wenn da nicht ein Verlust vom Parkhaus wäre, der ebenfalls von der Bahn betrieben wird. Der Kanton Bern unterstützt wieder den freiwilligen Schulsport mit insgesamt 50'000 Franken. Seit fast 20 Jahren ist die Finanzierung allein Sache der Gemeinde gewesen. Die Behörden hoffen damit, dass so wieder mehr Gemeinden Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen. Hauptgeldquelle für freiwilligen Schulsport ist und bleibt der Bundesbeitrag via Jugend und Sport. Der Kantonsbeitrag ist da lediglich ein kleinerer Zustopf.
Die Heizung ist uralt, die Stühle fallen fast auseinander. Es steht Schitter um Theaterhäuser in der Region. Mehr als 50 Millionen Franken braucht es zum Beispiel für das Stadttheater Bern zu sanieren. Auch das Casino-Theater Burgdorf hat dringend eine Sanierung nötig. Das Gleiche gilt für das Stadttheater Langenthal. Beim Theater Solothurn muss man froh sein, wenn die Toilette funktioniert. Und während einer Vorstellung ist auch schon mal ein Stück Gips vor Tilly oben runtergefallen. Wie kommt es so weit, dass Theaterhäuser jahrelang nicht saniert werden? Elisa Henni.
Es geht beim Casinotheater Burgdorf zum Beispiel um sanitäre Einrichtungen und um die Heizungsanlagen, die man sanieren müsste, um sehr alte Stühle, um Probleme mit den Fluchtwegen, um Brandschutz, der nicht den heutigen Anforderungen entspricht und anders. Da ist lang zu wenig gemacht worden, sehr lang. Und jetzt steht eine millionenteure Sanierung an, von plus minus 10 Millionen Franken ist die Rede. Warum hat man so lange nichts gemacht? Der Burgdorfer Finanzdirektor Peter Urech sagt.
Es war natürlich eine Entscheidung, die getroffen wurde in der Burgdorfer Politik, indem man seinerzeit in den sogenannten guten Jahren, finanziell guten Jahren, meine ich jetzt, dass man dort den Schwerpunkt oder den Fokus auf den Schuldenabbau gesetzt. Und im Nachhinein erweist sich das jetzt halt als ein Boomerang, der da zurückkommt, weil jetzt eben eine Situation entstanden ist, wo verschiedene Projekte einfach dringend und zwingend müssen Sanierung zugeführt werden.
Man hat also Schulden abgebaut und darum nicht investiert. Müsste man dann nicht laufende Rückstellungen machen, weil es ja klar ist, dass man ein Gebäude irgendwann sanieren muss?
Ja, es ist natürlich letztendlich so, die Rückstellungen, die müsst ihr ja wieder aus irgendwelchen Mitteln machen, oder? Also die müsst ihr irgendwie können neu hernehmen, das Geld.
Für mehr Geld bräuchte es eine Steuererhöhung, weil das Geld, das die Stadt Burgdorf heute einnimmt, das länge nicht einmal für die laufenden Ausgaben. Wenn es also nicht möglich ist, dass Politik respektive Stadt ging ein bisschen Geld auf die Seite tut für Sanierungen von ihren Kulturgebäuden, Läuft es in dem Fall darauf aus, dass man alle 50 Jahre oder so eine Volksabstimmung macht, wo dann eben das Volk entscheidet, ob man ein Theater saniert oder lässt Grund gehen. Ja, das müsste letztlich auch eine Konsequenz sein, sagt der Burgdorfer Finanzdirektor Peter Urech, weil die Stadt als Besitzer des Theatergebäudes müsse wissen.
Was will das Volk eigentlich diesbezüglich? Oder? Also die Frage, die kann nicht irgendwie im stillen Kämmerli, sei es vom Verwaltungsrat oder sei es vom Gemeinderat oder Stadtrat entschieden werden, sondern eine so eine wichtige Frage. Wie viel Kultur muss ein öffentliches Gemeinwesen bieten? Das ist eigentlich etwas, wo tatsächlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssten letztendlich entscheiden.
So eine Volksabstimmung könnte es in Burgdorf geben, wenn das Gesuch um Geld für die Sanierung ins Parlament geht. Dort wäre dann unter Umständen ein Referendum möglich. Dass lang zu wenig gemacht wird und es plötzlich viel Geld braucht, das ist auch in Bern so. Dort ist der Sanierungsbedarf unterdessen bei mehr als 50 Millionen Franken für das Stadttheater. Dazu hat der Kulturdirektor vom Kanton Bern, der Bernhard Bofer, kürzlich im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS gesagt.
Die müssen auch bewusst sein, bei den Kulturinstitutionen tut Politik nicht immer anrufen und sagen, gibt es jemanden einen Nachholbedarf an Investitionen, könnten wir wieder mal etwas investieren. Sondern man sagt den Kulturinstitutionen meistens von Seiten der Politik, also mehr als das Geld liegt nicht drin. Und mit dem müsst ihr leben. Dass die nicht laufen und immer schön können die neuesten Renovationen machen, ist uns klar. Dass man nachher von Zeit zu Zeit halt wieder mal eine Renovation machen muss. Das ist halt auch damit zu tun, dass man diesen Institutionen nie wirklich ausreichend Geld gibt. Das ist ja so.
Szenenwechsel. Nicht überall liegt es am Geld. Das Langental steht die Sanierung vom Stadttheater auch schon seit Jahren an. Auch wenn das Geld da wäre, seit Langental seine Aktien am Stromnetz auch nichts verkauft hat. Der Finanzdirektor von Langental, der Jürg Häusler.
Ja, die Finanzierung hängt da sicher nicht, dass man jetzt das Stadttheater nicht tut oder nicht sanieren kann. Das sind andere Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, die noch nicht dazu geführt haben, dass man das Stadttheater sanieren
konnte. Heisst das, ein bisschen salopp gesagt, das Gestürm hinter den politischen Kulissen ist die Schuld?
Nein, ich würde nicht sagen, ein Gestürm, aber das ist in den politischen Prozessen ist das halt einfach so, dass da spielt Kultur drin, da spielt die Organisation drin, da spielt eben Politik drin, da hat es auch rechtliche Fragen. Wir haben beispielsweise lange da diskutiert, ob man eine Stiftung machen, da hat man das müssen überprüfen. Und das sind solche Zusammenhänge, wo da, das sind nicht Gestürme, das sind normale Abläufe, die endlich so in einen Prozess können drin hineinwirken, oder?
Es geht also zum Beispiel um die Rechtsform vom Stadttheater. Politik kann kompliziert sein und derweil gehen Jahre ins Land. Aber immerhin, die Sanierung vom Stadttheater Langenthal ist jetzt im städtischen Investitionsplan drin. In 4-5 Jahren soll es dort soweit sein.
Lisa Hänni über die Berner Theaterhäuser, die zum teuren Sanierungsfall wurden. Im Minutentakt SMS, Telefonanrufe, mit der Nacht, Drohungen, Beschimpfungen gegen vor gleicher Person. Dem sagt man Stalking. Bewusst, böswillig und gegen um von der gleichen Person belästigt werden, da dagegen können Betroffene etwas unternehmen. Hilfe gibt es zum Beispiel bei der Fachstelle in der Stadt Bern. Vor 2 Jahren ist die Stelle geschaffen worden. Was sie alles bieten kann, der Stefan Kohler.
Das Phänomen vom Stalking, vom ständigen Belästigen von einer Person, sei nichts Neues, sagt Franziska Dolacki von Fachstelle Stalking-Beratung.
Es ist ein neues Wort für ein altes Phänomen. Stalking ist schon im Mittelalter beschrieben worden, aber es ist ganz klar, einem Stalker fällt es einfacher, mit den neuen Medien das Opfer zu belästigen. Also er kann SMS schicken, er kann E-Mails schicken. Das war früher nicht möglich gewesen.
Studien aus dem Ausland kommen zum Schluss, dass rund 12% der Leute in ihrem Leben einmal Opfer werden von Stalking. Die meisten davon sind Frauen. Täter sind in vielen Fällen ehemalige Partner, die eine Trennung nicht akzeptieren können, wie zum Beispiel bei diesem konkreten Fall.
Also eine junge Frau, die einen gleichaltrigen Mann erkennen, nach einer heftigen Liebesbeziehung entschließt sie sich aber doch, die Beziehung wieder zu beenden. Und der Freund akzeptiert das nachher nicht und fängt sie an zu belästigen. Mit SMS, mit E-Mails, mit unerwünschten Kontaktaufnahmen. Er lauert vor dem Haus auf. Er steigert sein Stalking. Er tut verfaulte Essensreste in Briefkasten. Er tut Kieselsteine an die Fehlläden schiessen. Und die Frau weiss einfach nicht, an wen sie sich wenden kann und fühlt sich hilflos.
Helfen kann zum Beispiel eben die Stalking-Fachstelle der Stadt Bern, die im Schnitt pro Monat etwa mit einem so schweren Fall zu tun hat. Manchmal fallen ähnliche Delikte neu im Bereich häusliche Gewalt, denn nämlich wenn nach einer Ehe oder einer längeren Partnerschaft seit der Trennung noch kein Jahr vergangen ist. Für den Bereich häusliche Gewalt gibt es in der Stadt Bern schon länger eine Fachstelle. Beide Stellen arbeiten eng zusammen unter dem Dach vom Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern. Am Anfang einer Beratung steht meistens eine Analyse, erzählt Leiterin Esther Meyer.
Also einerseits mal schaut, aber wie ist das Verhältnis zum Stalker, was ist das für eine Situation gewesen, wie hat die Partnerschaft ausgesehen, wie haben sie sich kennengelernt und noch eine Risikoanalyse. Das denke ich ist ganz wichtig, dass man sieht, wie gefährlich ist der Stalker, wie weit ist das schon überhaupt gekommen in dem Stalking inne.
Je nachdem schlägt die Fachstelle verschiedene Massnahmen vor und hilft allenfalls mit, Anzeigen zu erstatten oder die Polizei zu benachrichtigen.
Ich denke, das Wichtigste dort, und das haben wir auch so erfahren, ist, dass die Opfer sich nicht mehr alleine fühlen. Und dass wir auch ihm mitgehen und dass sie merken, der Staat schaut nicht tatenlos zu, sondern der Staat stellt sich hinter das Opfer.
Die rechtliche Situation für Stalking-Opfer ist allerdings in der Schweiz schwierig, weil Stalking hier kein Offizialdelikt ist, anders als zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich. Darum müssen Opfer in der Schweiz selber zivilrechtlich klagen und sie sind selber für die Beweise verantwortlich. Oder aber sie warten so lange, bis etwas Schlimmeres, strafrechtlich Relevanz, passiert. Das kommt durchaus vor, sagt Franziska Tolacki von Stalking-Fachstelle.
Das kann der Fall sein, wenn man nicht rechtzeitig Hilfe holen geht. Dann lässt man das einfach geschehen. Das Stalking wird stärker, wird schlimmer und am Schluss kommt es zu physischen Übergriffen. Aber so weit sollte es nicht kommen, weil man kann Stalking gut stoppen mit den richtigen Massnahmen zum richtigen Moment.
Darum raten die Fachleute sehr scheinbar klar sagen, nein, man will das nicht und von dann an ignorieren. Und wenn das nichts nützt, früh Hilfe holen. Wobei, nicht alles, was lästig ist, gilt auch als Belästigung im Sinn von Stalking, erklärt Franziska Dolacki. Zum Beispiel der aufsässige Verehrer, der regelmässig Blumen schickt.
Blumen schicken alleine reicht nicht, für den Stalking-Tatbestand herzustellen. Es müsste dann noch anders dazukommen, also müsste er dann noch aufluren, er müsste dann wirklich belästigen, müsste er x SMS und E-Mails immer schreiben. Aber ich denke, es ist eine Vorstufe, er sollte schon hören, wenn das Opfer sagt, es will die Blumen nicht.
Auch wenn es nur eine Vorstufe zum Stalking sollte sein, ein Telefon auf Beratungsstelle schadet gleich nicht. Das Angebot der Stadt Bern ist nicht das einzige im Kanton, und auch vor der Polizei gibt es im Internet ein Merkblatt zum Thema Stalking.
5 Jahre Haft müsste der Walliser Hanfbauer Bernhard Rappa absitzen. Wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz ist er zeiten im Gefängnis. Und da dagegen wehrt sich der 57-Jährige mit seinem Leben. Seit einem Monat ist er im Hungerstreik einmal mehr. Er will damit erreichen, dass er freikommt, dass die Justiz seinen Fall nochmal aufrollt. Die Behörden stehen damit vor einem schwierigen Dilemma. Darf man einen Gefangenen beim Hungerstreik sterben oder dürfen die Behörden die Strafe wegen dem unterbrechen oder den Häftling zwangsernähren? Der Reinhard Eier hat Antwort auf die Fragen gesucht.
Der Bernhard Rappa ist vor rund 3 Jahren von dem Walliser Gericht zu rund 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hat im grossen Stil Hanf angebaut und Hasch produziert und für Millionen von Franken verkauft. Er ist verurteilt worden wegen Drogenhandel, wegen Geldwäscherei und Veruntreuung etc. Der Bernhard Rappa hat das Urteil nie anerkannt und bis vor Bundesgericht weitergezogen. Das aber hat das Urteil letztinstantlich anerkannt. Der Bernhard Rappa hat seine Haft nicht freiwillig antreten. Er ist in Haft genommen worden und hat als Reaktion darauf mit einem Hungerstreik angefangen. Er hat jede künstliche Nahrung verweigert, er sterbe lieber als im Gefängnis zu bleiben. Nach 49 Tagen hat man die zuständige Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatt einen Erholungsurlaub gegeben. Hat ihn aber auch klar wissen, dass es keinen weiteren Urlaub gäbe, wenn er nochmal in die Hungerstreik trete. Dann anerkennen sie den Willen von Bernhard Rappa und seine Freiheit, den Hungerstreik bis zum Ende, das heisst bis zum Tod, zu feiern. Daran, so hielt Esther Weber-Kalbermatt auf Anfrage, halten sie weiterhin fest.
Zwischen der ersten Unterbrechung und heute haben wir ganz viele Gespräche mit ihm geführt. Das heisst, man hat ihm nochmal aufgeklärt, was das heisst, ein Hungerstreik, was das für Komplikationen hat, für seine Gesundheit, wie das auch könnte schwieriger werden, sogar bis zum Tod führen. Man hat ihn aufgeklärt, was seine Rechte sind. Und das hat man eigentlich jeden Tag sehr, sehr intensiv mit ihm gemacht. Und ich muss letztlich sagen, wenn er an dem festhält, wenn das wirklich sein Wille ist, dann habe ich gesagt, dann respektiere ich seinen Willen und das ist nach wie vor so.
Sie haben sich den Entscheid nicht einfach gemacht. Sie lassen sich von einer Kommission von Fachleuten beraten, aber in der Situation gab es keine einfachen Antworten. Sie würden der Bernhard Rappa gerne künstlich ernähren, aber er selber verweigert das, auch schriftlich, auch für den Fall, dass er ins Koma kommt. Und in der Situation verweigern auch die Ärzte die künstliche Ernährung. Dafür, so der Präsident von der Oberwalser Ärzteschaft, der Christian Amwort, gab es Richtlinien.
Es gibt da im Prinzip ein Dilemma, wo man drin ist, wo ich aber die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften weiterhilft. Die haben eine Richtlinie aussagen und da steht eigentlich klar drin, dass der Wunsch und der Wille des Patienten eigentlich muss respektiert werden. Also das heisst, wenn er aufgeklärt wurde, ist darüber, dass er durch seine Aktion sterben kann und er ist urteilsfähig, dann muss man das im Prinzip akzeptieren.
Das ist der freie Wille des Patienten, höher zu werten als Verpflichtung des Arztes, Leben zu erhalten. Die Frage ist, könnte man oder müsste man in so einer Situation den Menschen, der sein Leben gefährdet mit Hungerstreik, nicht als unzurechnungsfähig erklären und andere, zum Beispiel die Frau, an seiner Stelle entscheiden? Dr. Weber-Kalbermatte sagt nein.
Das ist nie so. Also wenn jemand voll zurechnungsfähig ist, kann man denen nicht einfach so entmündigen oder kann man sagen, der ist psychisch krank. Er ist voll zurechnungsfähig. Das hat man mehrmals nachgewiesen.
Eine künstliche Ernährung gegen die Wille von Betroffenen, so der Christian Amwort weiter, sei zudem sehr schwierig.
Technisch ist das schon möglich. Es ist einfach schwierig, weil der Patient wird sich ja dann wehren und das wären Zwangsmassnahmen, die angewendet werden. Das heisst, man müsste den Patienten eventuell festbinden oder so Sachen machen, was ja für die, was es machen müssen, auch sehr belastend kann sein.
Was also machen? Trotzdem künstlich ernähren, wenn man einen Arzt findet, der bereit ist, das zu machen? Oder halt nur mal einen Urlaub geben und das immer wieder? Oder den Bernhard Rappala sterben? Auch Amnesty International, der ja die Rechte der Gefangenen schützt, hat laut Denis Graf von der Sektion Schweiz da keine klare Antwort auf die Frage.
Also die zuständige Regierung kann sicher nicht gezwungen werden, den Bernhard Rappa zu entlassen. Sie muss einfach alles dran setzen, damit er von seinem Vorhaben abkommt, mit Mediation und so weiter vielleicht auch an ihn gelangen. Sie kann auch nicht von der Ärzte verlangen, dass er zwangsernährt wird, weil die Ärzte können nicht zu einer solchen Zwangsernährung angehalten werden. Und von daher sind wir in einer grossen Zwickmühle. Und es gibt eigentlich im internationalen Recht gibt es keine klare Antwort dafür.
Es gibt also keine klare Antwort, aber trotzdem, die Situation bleibt eine schwere Belastung für die, die Verantwortung tragen. Die Gerichte als oberste juristische Behörde sind die Sprecher vom Kantonsgericht Walter Lengacher für das Problem auch nicht mehr zuständig.
Die Frage ist vielleicht nicht an die richtige Person oder Behörde gewendet, weil das Gericht hat an und für sich die Aufgabe, Rechtsprechung, das Urteil zu fällen im Straffall, hingegen der Vollzug, und dazu gehört ja die Gefängnisstrafe, der Vollzug ist Sache vom entsprechenden Departement.
Auch der Walliser Bischof Norbert Brunner weiss für verantwortlich auch keinen klaren Rat. Aus christlicher Sicht sei aber die Frage falsch gestellt. Die Verantwortung liege nicht bei denen, die das Urteil müssen durchsetzen müssen, sondern bei dem, was mit seinem Leben spielen.
Kein Mensch hat das Recht, seinem Leben freiwillig ein Ende zu setzen, welches Mittel das er immer anwendet. Weil das Leben nach der katholischen Auffassung, nach der katholischen Ethik, nicht etwas ist, was der Mensch kehrt, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und der Mensch hat die Pflicht, dem Leben Sorge zu tragen, während seinem ganzen Leben. Er muss das Leben pflegen, er muss sich seinen Körper pflegen. Und von daher gesehen ist irgendwie die Frage klar, oder die Antwort ist klar, es hat kein Mensch zu Recht, nach unserer Auffassung, dass er seinem Leben ein Ende setzt.
Entscheiden und Verantwortung übernehmen für sein Leben müsste also der Bernhard Rappa selber. Aber der hält an seinem Hungerstreik fest, zumindest vorerst. Falls er ins Koma kommt, hat er seinen Anwalt Weisungen für das weitere Verhalten. Ärzte und Leute vom Departement versuchen fast täglich, ihnen von dem Vorhaben abzubringen. Bisher erfolglos. Und eine einfache Zwischenlösung zwischen nagen oder lassen sterben hat bisher noch niemand gefunden.
Der Reinhard Eier über das Dilemma der Behörden im Fall Rappa. Das Wichtigste aus der Region Bern-Fribourg-Wallis noch mal kurz.
Der Flughafen Bern-Belp schreibt letztes Jahr einen Verlust von 366'000 Franken. Die Betreibergesellschaft Alpar AG schaut auf ein schwieriges Jahr zurück. Im Linienverkehr hat die Frequenz um rund 20% zugenommen. Bei den saisonalen Ferienflügen ist sie 20% zurück. Zu Buche geschlagen haben besondere Aufwendungen im Bereich Sicherheit. In der Gemeinde Weiler im Lötschental hat die BKW Energie AG heute das Kleinwasserkraftwerk Milibach in Betrieb genommen. Es liefert rund ein Viertel vom Strombedarf von dem Walliser Bergtal, rund 750 Haushaltungen. Die Gurtenbahn hat letztes Jahr rund 840'000 Personen transportiert, 4% weniger als 2008. Die Bahn schreibt trotzdem schwarze Zahlen, 33'000 Franken. Nicht rentiert hat das Parkhaus. Der Kanton Bern unterstützt seit 20 Jahren wieder den freiwilligen Schulsport mit 50'000 Franken. Ein kleiner Zustupf. Hauptgeldquelle für freiwilligen Schulsport ist und bleibt der Bundesbeitrag via Jugend und Sport.
Langsam gibt es so etwas wie Sommer, genauer weiss der Felix Balmer von Blumer von SF Meteo.
Am Abend lösen sich die Wolken mehr und mehr auf und es wird überall ziemlich sonnig. Im Rhonental geht es sogar sehr sonnig weiter. Morgen früh breitet sich dann zwischen dem Napf und dem Stockhorn doch grössere Hochnebelfelder aus. Die wandeln sich im Verlauf des Tages in Quellwolken um und auch über dem Jura und der Hochalpen gibt es ein paar Quellwolken. Es bläst auch morgen Beise und über den Mittag frischt dann die am Jura-Südfuss auf. Morgen früh ist es recht frisch, mit Temperaturen so um 7 Grad am Bärengraben und rund 0 Grad im Obergoms. Am Nachmittag liegen dann die Höchsttemperaturen am Bielersee bei rund 22 Grad, rund um Brigg bei 24 Grad. Am Donnerstag geht es mit viel Sonne und nur noch schwachen Beisen weiter. Die Höchsttemperaturen erreichen dann überall rund 26 Grad. Über den Bergen bildet sich nur noch vereinzelt Quellwolken und die 0-Grad-Grenze steigt auf 3700 Meter an.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, Redaktion Michael Sali, ein Mikrofon Brigitte Mader. Nach der 6. ist diese Sendung im Internet. Dort kann man auch frühere Sendungen und Beiträge nachhören, drs.ch eingeben und Stichwort regional anklicken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.